Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Wilhelm Schneider und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Wieder darf ich Sie recht herzlich zu einer neuen Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel begrüßen. In der letzten Sendung haben wir uns damit beschäftigt, wie König David angefochten wurde und wie schlecht Menschen ohne Gott sind. Und wir haben die Frage gestellt, wie ein Mensch beschaffen sein muss, den Gott annimmt. Heute fragen wir, auf welches himmlische Erbe sich ein Christ freuen kann. Und ein weiteres Mal geht es um einen Menschen, der unschuldig verfolgt wird und zu Gott um Hilfe schreit. Wenn wir uns unsere Gemeindeliederbücher heute anschauen, dann stellen wir fest, dass die Lieder oft nach bestimmten Themen sortiert sind. Loblieder, Bußlieder, Lieder für die Adventszeit, Lieder zu Ostern und so weiter. Nun sind die Psalmen ja gewissermaßen das Liederbuch des Alten Testaments. Deshalb ist es hier genauso. Auch hier werden manchmal Psalmen mit ähnlichen Themen zusammen angeordnet. In dieser Sendung erreichen wir Psalm 16 und wie es scheint, bildet er mit den 8 darauffolgenden Psalmen eine thematische Einheit. Darin geht es um das Festhalten am Glauben in Zeiten der Not, der Anfechtung und Verfolgung. Vordergründig vermittelt uns König David Einblicke in sein bewegtes Leben. Doch immer wieder, so jedenfalls mein Eindruck, nehmen seine Worte prophetische Züge an und er scheint auf Jesus Christus hinzuweisen. Psalm 16 wird im ersten Vers als ein güldenes Kleinod Davids bezeichnet. So jedenfalls hat Martin Luther das hebräische Wort Miktam übersetzt. Ich denke, es trifft die Bedeutung ganz gut. Auch die Psalmen 56 bis 60 werden so genannt. Wir werden sehen, dass der Heilige Geist im Neuen Testament sehr gut bezeugt, dass es in Psalm 16 um den Messias geht. Deshalb trägt er auch die Bezeichnung güldenes Kleinod. Dieser Psalm ist ein goldenes Schmuckstück, weil er auf denjenigen hinweist, der von König David abstammt und von dem David rund 1000 Jahre schon im Voraus weiß, er ist mein Heil. Beginnen wir mit dem Anfang von Psalm 16. Nach der Überschrift »Ein güldenes Kleinod Davids« bringt David seine Abhängigkeit von Gott zum Ausdruck. »Bewahre mich Gott, denn ich traue auf dich.« David ist ein König, er hat Untertanen unter sich. Er wird mit Majestät angesprochen, doch er macht sich klein. Das ist ungewöhnlich, denn wir Menschen machen es eigentlich anders. Der kleine Mensch, und das sind wir alle, ist stolz. Es gibt niemanden, der sich klein machen will. Jeder will groß sein. Es gibt heute Menschen in hohen Positionen, ich meine Politiker, Staatsmänner, Wissenschaftler, Lehrer und Pastoren, die fast so tun, als ob sie Gott gleich wären. Doch in Wirklichkeit sind wir Menschen ziemlich kleine Würmer hier auf Erden. Wir sind zu nicht viel Nütze. Wir sind niedriger, als die Engel geschaffen worden, wie es im 2. Kapitel des Hebräerbriefes heißt. Trotzdem bin ich froh, dass ich ein Mensch bin. Doch ich muss auch zur Kenntnis nehmen, wie der Mensch wirklich ist, mit seinen guten wie seinen schlechten Eigenschaften. Auf jeden Fall freue ich mich über das, was Gott für mich tun wird und was er mit mir tun wird. Und für alle, die an ihn glauben. Der Psalmist sagt, bewahre mich Gott, denn ich traue auf dich. Was für eine wunderbare Vorstellung von Gott kommt damit zum Ausdruck. Gott ist derjenige, zu dem man grenzenloses Vertrauen haben und zu dem man sich flüchten kann. Ich hoffe, dass Sie und ich, dass auch wir uns immer wieder auf eine solche Weise an Gott wenden. Schauen Sie, wie König David über Gott spricht. Vers 2. Ich habe gesagt zu dem Herrn, du bist ja der Herr, ich weiß von keinem Gut außer dir. Sind Sie je in Ihrem Auto umhergefahren oder in den Bergen oder am Strand gelaufen und haben dann aufgeschaut und mal gesagt, du bist mein Schöpfer, mein Erlöser und mein Herr? Haben Sie ihm das je gesagt? Ich habe einen kleinen Enkel. Sie können sich nicht vorstellen, was es für mich heißt, wenn mein Enkel auf meinen Schoß klettert, seine kleinen Arme um mich legt und sagt, du bist mein Opa. Das ist einfach wunderbar. Wir haben einen Vater im Himmel, der uns zu seinem Bild geschaffen hat. Ich denke, er mag es, wenn wir zu ihm gehen und ihm sagen, du bist mein Herr. Haben Sie ihm das in letzter Zeit mal gesagt? Seien Sie nicht wie die stolzen Menschen, von denen Jesus im Neuen Testament, im Matthäusevangelium, Kapitel 7 gesagt hat, es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Solche Menschen nennen Jesus und nennen Gott ihren Herrn, aber sie kennen ihn nicht einmal richtig. Wenn ich Jesus bzw. meinen himmlischen Vater Herr nenne, möchte ich das auch so meinen. Zurück zu Psalm 16. Nun spricht König David über die Menschen, an denen Gott gefallen hat, für die er der Herr ist. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen, hab ich all mein Gefallen. Sie sehen, für seine Heiligen auf der Erde ist Gott der Herr. Das gilt aber nicht für jeden Menschen, wie der nächste Vers zeigt. Aber jene, die einem anderen nachlaufen, werden viel Herzeleid haben. Ich will das Blut ihrer Trankopfer nicht opfern, noch ihren Namen in meinem Munde führen. Manche Menschen laufen einem anderen nach, und sie werden viele Schwierigkeiten über sich bringen. Sie laufen jemand anderem nach, den sie für Gott halten. Was für eine groteske Vorstellung. Der Heide hat sogenannte Götter. Zur Zeit König Davids zum Beispiel den Gott Dagon, den die Philister verehrten. Die Philister waren ein Nachbarvolk Israels und kämpften oft gegen Israel. Und es gab den Baal. Er wurde von vielen Völkern in Israels Umgebung verehrt und leider auch oft in Israel selbst. Ich kann über Menschen nur schmunzeln, die sagen, sie haben keinen Glauben. Jemand hat einmal zu mir gesagt, ich glaube nicht, dass ich einen Glauben habe. Doch, das tun sie, habe ich geantwortet. Sie glauben, dass sie keinen Glauben haben. Ist es nicht so? Es muss einfach jeder Mensch an irgendetwas glauben. Jeder Mensch ist von etwas überzeugt, und das ist sein Glaube. Das ist nicht nur bei einer Religion so. Manche Menschen glauben, dass sie nur mit viel Geld glücklich sein können. Das ist überhaupt nicht bewiesen. Im Grunde gibt es viele Gegenbeweise. Aber sie glauben daran, und es bestimmt ihr Leben. Sie möchten unbedingt Karriere machen und sehr reich werden. Sie glauben an etwas und streben danach. Mein Leben wird von meinem Glauben an Gott bestimmt. Ich strecke mich nach dem aus, was Gott mir gibt. Dem König David geht es genauso. Deshalb sagt er, ich lese weiter ab Vers 5, der Herr ist mein Gut und mein Teil. Du erhältst mir mein Erbteil. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Gott, der Herr, ist das Gut und das Teil des Menschen, der an ihn glaubt. Hier stellt sich für mich die Frage, was unterscheidet Gut und Teil voneinander? Mein Gut ist das, was mir gehört. Dabei ist es egal, ob ich es wirklich habe, ob ich darüber verfügen kann oder nicht. Es gehört mir eben. Mein Teil wiederum ist das, was ich tatsächlich habe und worüber ich verfüge. Wenn ich zum Beispiel meinem Enkel einen großen Keks auf den Teller lege, dann ist dieser Keks sein Gut, das ich ihm schenke. Doch üblicherweise isst er diesen Keks nicht wirklich auf, sondern krümelt herum, so dass letztlich nur ein Teil davon in seinem Magen landet. Anders ausgedrückt, ihm wurde ein Gut gegeben. Doch sein Teil ist das, was er wirklich gegessen hat. Es gibt viele Menschen in der Welt, die von Gott jeden erdenklichen Segen für ihr geistliches Leben bekommen haben. Doch sie besitzen diesen Segen nicht wirklich. Ihr Teil ist eher mickrig. Oder wenn wir uns einen Kelch vorstellen, ihr Kelch fließt nicht über. Er ist nur teilweise gefüllt. Gott möchte, dass wir das Leben haben. Deshalb wird Jesus, der Sohn Gottes, gut 1000 Jahre später sagen, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Er hat auch gesagt, das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Manche Menschen haben manchmal ein wenig Freude, aber nicht immer. Doch wir brauchen das volle, wirkliche Leben und Freude zu jeder Zeit. Eben haben wir gehört, dass Gott uns diese Freude schenken möchte. Deshalb sagt König David in Vers 7 seines Psalms, Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat. Auch mahnt mich mein Herz des Nachts. Woran denken Sie nachts, wenn Sie nicht schlafen können? Der Beter denkt an Gott, den Herrn. Und jetzt kommen als nächstes die Verse, die im Neuen Testament aus Psalm 16 zitiert werden. Im Umkehrschluss kann man also sagen, die Verse 8 bis 10 weisen offenbar auf Jesus Christus hin. David schreibt, »Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Steht er mir zur Rechten, so werde ich festbleiben. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Auch mein Leib wird sicher liegen. Denn du wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe.« In Kapitel 2 der Apostelgeschichte lesen wir, wie der Apostel Petrus diese Verse zitiert. Sie gehören zum Kern seiner Botschaft auf dem Pfingstfest. Petrus sagt, in diesen Versen drückt nicht nur König David seine Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod aus. Der König David ist gestorben und liegt noch in seinem Grab. Doch Jesus Christus ist schon vom Tod auferstanden. Gott hat ihn nicht dem Tode überlassen, genau wie es hier steht. Dieser Psalm ist also eine prophetische Aussage über Jesus Christus. Gott hat es nicht zugelassen, dass Jesus die Grube sieht. Anders ausgedrückt, Gott hat ihn nicht im Grab gelassen. Er hat ihn nicht dem Tod und der Verwesung überlassen. Als Petrus an Pfingsten gepredigt hat, sind mehrere tausend Menschen zum Glauben an Christus gekommen und sind gerettet worden. Das hat im Laufe der Zeit zu einer regelrechten Umwälzung im Römischen Reich geführt. Manche lehnen die Art und Weise vollkommen ab, wie Petrus diese Verse aus Psalm 16 ausgelegt hat. Doch sie müssen sich fragen lassen, wie viele Menschen finden durch euren Dienst zu Jesus Christus? Das ist der wirkliche Prüfstein. Simon Petrus hat gesagt, dass Psalm 16 von der Auferstehung von Jesus Christus spricht, und ich nehme ihn beim Wort. Petrus hat an Pfingsten noch mehr gesagt. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dessen sind wir alle Zeugen. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier seht und hört. Denn König David ist nicht gen Himmel gefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Soweit aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, die Verse 32 bis 36. Auch der Apostel Paulus zitiert aus Psalm 16. In der Apostelgeschichte, Kapitel 13, ab Vers 35 heißt es, darum sagt er, David, auch an einer anderen Stelle, du wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Denn nachdem König David zu seiner Zeit dem Willen Gottes gedient hatte, ist er entschlafen und zu seinen Vätern versammelt worden und hat die Verwesung gesehen. Der aber, den Gott auferweckt hat, der hat die Verwesung nicht gesehen. Was wollen die Apostel Petrus und Paulus damit sagen? Sie meinen nicht, dass König David überhaupt nicht von sich selbst gesprochen hat. König David hat geglaubt, dass es nach dem Tod für ihn weitergeht. Er hat darauf vertraut, dass Gott ihn nicht dem Tod überlassen wird. Aber bei König David ist das für uns Menschen auf der Erde noch nicht zu sehen. Doch bei Jesus Christus ist es zu sehen. Er ist von den Toten auferstanden. Diese Verse weisen über den König David hinaus. Sie haben sich in Jesus Christus erfüllt. König David sind von Gott auch Dinge gezeigt worden, die in der Zukunft liegen. Und so schreibt er hier nicht nur von sich selbst, sondern von Jesus Christus. Jesus hat den Herrn wirklich vollkommen vor Augen gehabt, wie es in Vers 8 heißt. Er hat gewusst, dass Gott sein wirklicher Vater ist. Sein Vater war immer bei ihm. Er hat wirklich gewusst, dass sein Leib sicher liegen wird. Schon weit vor seinem Tod hat er angekündigt, dass er sterben, dann aber auferstehen wird. Weil Jesus aus der himmlischen Welt Gottes gekommen ist, hat er das sicher sagen können. Gott hat an ihm das wahrgemacht, worauf König David vertraut hat. Deshalb lesen wir im letzten Vers von Psalm 16, »Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich.« Was König David geglaubt hat, hat sich in Jesus Christus erfüllt. Und weil er nicht vom Tod festgehalten werden konnte, wird auch König David und werde auch ich nicht dem Tod überlassen bleiben. Das sagt dieser Psalm. Gott wird jeden Menschen, der ihm vertraut, aus dem Tod herausholen. Bei Jesus hat er dies bereits getan. Wir erreichen nun Psalm 17 und das führt mich zu der Frage, haben Sie schon einmal erlebt, dass Menschen gegen Sie waren, obwohl sie Ihnen überhaupt nichts getan haben? Das haben bestimmt schon viele erlebt und es ist eine schwierige Situation. Da fühlt man sich ziemlich hilflos und weiß nicht, was man tun soll. Schlimmer noch ist es, wenn es wirklich gefährlich wird, wenn ich plötzlich einen Machthaber gegen mich habe, obwohl ich nichts getan habe. So ist es David ergangen und darüber schreibt er in Psalm 17. Er schreibt diesen Psalm, als er sich in großer Gefahr befindet und stellt die Frage, warum müssen in unserer Welt so viele Unschuldige leiden? Zum Glück weiß David, dass er sich an den allmächtigen Gott wenden kann. Und genau das tut er hier. Die Frage ist nun, wann genau dieser Psalm geschrieben wurde, in welcher Situation. Anscheinend handelt es sich um ein Gebet aus jener Zeit, als David sein Wüstenerlebnis hatte. Es ist wahrscheinlich die Zeit, als König Saul und seine Männer ihm dicht auf den Fersen waren und ihn fast erwischt hätten. Der Psalm zeigt nun, wie David auf Gott vertraut. Wir können den Psalm auch heute beten, wenn wir in ähnlichen Prüfungen, Ängsten oder Gefahren stecken. Dann können wir, wie in Vers 1, die Bitte äußern, »Herr, höre die gerechte Sache, merk auf mein Schreien, vernimm mein Gebet von Lippen, die nicht trügen.« Wie gesagt, David befindet sich vermutlich auf der Flucht vor König Saul. Sein Leben ist in Gefahr. Dieses Gebet nun kommt aus seinem Herzen. Er sagt, was er wirklich denkt. Darin ist nichts, was aufgesetzt ist. Er spricht nicht mit heuchlerischen Lippen. Was er sagt, ist also alles vollkommen ehrlich. Vers 2. Sprich du in meiner Sache. Deine Augen sehen, was recht ist. David möchte, dass Gott über die Sache urteilt, denn deine Augen sehen, was recht ist. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ich bitte Gott meistens nicht um Gerechtigkeit, sondern ich bitte ihn um Gnade. Die meisten von uns brauchen seine Gnade. Doch David sagt weiter in Vers 3, »Du prüfst mein Herz und suchst es heim bei Nacht. Du läuterst mich und findest nichts. Ich habe mir vorgenommen, dass mein Mund sich nicht vergehe.« Sehen Sie, als Gott David geprüft hat, fand er etwas. Wenn er mich prüft, findet er auch etwas. Ich denke, wenn er Sie prüft, wird er genauso etwas finden. Das ist nur bei Jesus Christus anders. Ich kann Gott im besten Fall meinen guten Willen und mein Bemühen bringen. Bei Jesus ist aber wirklich nichts Schlechtes zu finden. Er ist vollkommen ohne jede Sünde. Er hat nie gelogen, seine Lippen haben nie betrogen. Jesus Christus ist der Einzige, der, wie Petrus es gesagt hat, keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand. Jesus ist wirklich vollkommen ehrlich über die Erde gegangen. Niemand konnte ihm auch nur die kleinste böse Sache vorwerfen. Was David sich für sich gewünscht hat, ist bei Jesus Christus vollkommen eingetroffen. Sein Mund hat sich wirklich nie vergangen. In Vers 4 beschreibt David, wie er sich darum bemüht, das Richtige zu tun und zu reden. Er betet, »Im Treiben der Menschen bewahre ich mich vor gewaltsamen Wegen durch das Wort deiner Lippen.« Mit den gewaltsamen Wegen sind sicherlich die bösen Wege des Teufels gemeint. Weil er, der Teufel, in der Welt ist, muss jedes Kind Gottes wachsam sein. König David befand sich auf feindlichem Gebiet, das war ihm klar, als er sich vor Saul versteckte. Auch wir sind gewissermaßen auf feindlichem Gebiet. Die Menschen tun sich gegenseitig schlimme Dinge an. Viele Menschen fragen sich, ob wirklich ein guter Gott über die Welt regiert. Ich brauche bloß die Nachrichten zu schauen, da sehe ich, dass die Menschen die Wege des Teufels gehen. Überall hört man von Krieg, Tod und Zerstörung. Weiter ab Vers 5. David bittet Gott, ihn zu halten und zu bewahren. Erhalte meinen Gang auf deinen Wegen, dass meine Tritte nicht gleiten. Ich rufe zu dir, denn du, Gott, wirst mich erhören. Neige deine Ohren zu mir, höre meine Rede. Der Theologe Friedrich Delitzsch übersetzt Vers 6 folgendermaßen: Als so jemand rufe ich zu dir und du hörst mich. König David weiß, dass er gehört wird. Jesus Christus hat sich mit den Seinen identifiziert. Wenn er gebetet hat, hat Gott ihn erhört. Liebe Hörer, Sie können sicher sein, Gott hört und beantwortet unser Gebet, wenn wir in Not sind. Weiter bittet David Gott: Beweise deine wunderbare Güte, du Heiland derer, die dir vertrauen, gegenüber denen, die sich gegen deine rechte Hand erheben. Behüte mich wie einen Augapfel im Auge, beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel. Viele Jahre zuvor hatte Gott mit ganz ähnlichen Worten zum Volk Israel gesagt: Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Getragen auf Adlerflügeln und beschirmt unter dem Schatten seiner Flügel. Das sind Bilder dafür, dass wir bei Gott gut aufgehoben sind. Später hat Jesus einmal über Jerusalem gesagt: Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Also, sich in Sicherheit bringen bei Gott, wie ein Küken, das Schutz sucht unter den Flügeln einer Henne. Ein ähnliches Bild hat wohl auch David vor Augen, als er Gott darum bittet: Beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel. Das war wieder unsere Sendung durch die Bibel, diesmal mit Psalm 16 und der ersten Hälfte von Psalm 17. Die zweite Hälfte sowie Psalm 18 sind nächstes Mal an der Reihe. Bis dahin auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.